Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Erdbeben, Überschwemmungen, Krieg. Und mitten im Chaos stehen Menschen, die innerhalb von Minuten alles verlieren. Ihr Zuhause, ihre Sicherheit, ihr gewohntes Leben. Für sie sind es Nächte ohne Dach, ohne Schutz, ohne Privatsphäre. Genau dort setzt Shelterbox an. Mit etwas, das selbstverständlich klingt, aber überlebenswichtig ist. Einen sicheren Ort. Mein heutiger Gast engagiert sich mit vielen Ehrenamtlichen bei Shelterbox Deutschland, einer Organisation, die weltweit Notunterkünfte und Überlebenshilfe in Katastrophengebieten bereitstellt. Wie schnell kann Hilfe wirklich sein? Was bedeutet Würde in der Nothilfe? Und warum ist ein Zelt manchmal mehr als nur ein Zelt? Darüber sprechen wir heute bei Schüchtern bis Nüchtern. Herzlich willkommen, Annette Rost.
Hallo, lieber André.
Ja, liebe Annette, schön, dass du mein Gast bist. Zu einem Thema, das sehr, sehr wichtig ist für uns alle. Wie oft wachst du morgens, liebe Annette, auf und denkst dir, in was für einer kranken Welt leben wir eigentlich?
Also ich denke, da unterscheide ich mich gar nicht irgendwie von allen anderen Menschen irgendwie, die auf diesem Erdball leben. Man ist natürlich ganz häufig sehr erschüttert. Was mich besonders erschüttert, das sind tatsächlich die menschengemachten Katastrophen. Also wir kümmern uns ja um Menschen, die durch eine Katastrophe wie ein Erdbeben oder ein Starksturmereignis oder eine Überschwemmung ihr Zuhause und ihre Existenz verlieren, aber auch um Menschen wie die beispielsweise aktuell im Libanon oder im Gazastreifen durch politische Konflikte alles verlieren oder in der Ukraine, wo wir Zehntausende von Menschen unterstützt haben, irgendwie die durch den Krieg alles verloren haben. Und das, ja, was mich am meisten wirklich mitnimmt, ist, dass es so wahnsinnig viele menschengemachte Ereignisse gibt, irgendwie, ja, die es doch durchaus zu verhindern gelte.
Mhm. Shelterbox ist eine internationale humanitäre Organisation, die sich auf Notunterkünfte und Überlebenshilfe nach Katastrophen konzentriert. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Was unterscheidet denn Shelterbox von anderen Hilfsorganisationen?
Also wir sind tatsächlich weltweit das einzige NGO, was sich ausschließlich mit dem Thema Shelter befasst. Und da sind wir ziemlich einzigartig. Es gibt viele Organisationen, die im Bereich der internationalen Katastrophenhilfe organisiert sind, aber wir sind da einfach der absolute Spezialist. Wir haben auch bei uns im Portfolio irgendwie gar nicht so wahnsinnig viele Hilfsgüter. Es sind wirklich nur die ausschließlich absolut lebensnotwendigen. Also wie du eben schon erwähnt hast, stellen wir Zelte. Das sind auch unterschiedliche Zeltmodelle. Also wir haben ein Modell, irgendwie, das ist ganz speziell für Familien entwickelt worden. Irgendwie, das ist auch ganz speziell für uns entwickelt worden. Wir arbeiten aber auch mit den großen UN-Zelten. Wir arbeiten auch mit Zeltplanen und liefern ansonsten notwendige Dinge wie der Mensch braucht Wärme, das heißt, wir sorgen dafür irgendwie, dass dicke Thermodecken ausgeliefert werden. Der Mensch braucht natürlich Wasser, was er trinken kann, wenn die Wasserversorgung kein sauberes Trinkwasser mehr liefern kann. Das heißt, wir haben Wasserfilter in unserem Portfolio oder auch Solarleuchten und noch einige weitere Hilfsgüter, aber es ist einfach wirklich nur das absolut Rudimentäre, was wir liefern.
Also euer Fokus liegt darauf, Menschen schnell ein sicheres Dach über dem Kopf zu geben, ob nach Erdbeben oder Überschwemmungen oder Konflikten. Ihr liefert aber nicht nur Zelte, sondern ihr liefert ja ein ganzes Schutzpaket, das auf die jeweilige Situation zugeschnitten ist. Was befindet sich denn konkret in einer Shelterbox?
Also die Shelterbox, wie es sie ganz früher gab, wir sind ja im Jahr 2000 gegründet worden, also wir sind schon ein paar Jahre alt. Damals wurde tatsächlich alles in eine Box verpackt. Und damals waren die Hilfsgüter, das war auch standardisiert, das war immer das Gleiche in dieser Box und die sind dann aus unserem Headquarter, das befindet sich in Cornwall, irgendwie verschickt worden. Mittlerweile, also und damals war das, als wir gegründet worden sind, war das Ziel, 6 bis 10 Familien pro Jahr zu unterstützen. Und mittlerweile sind wir bei 3,3 Millionen Menschen, die wir mit unserer Hilfe unterstützt haben. Wow. Das heißt aber auch natürlich irgendwie, alles entwickelt sich weiter. Und auch logischerweise hat sich auch unsere Lagersituation weiterentwickelt und hat sich weiterentwickelt, irgendwie, was wir liefern. Wir liefern immer ganz individuell zusammengestellte Hilfspakete in die betroffenen Regionen, um dann Menschen versorgen zu können mit dem, was sie brauchen. Und ich muss ja nicht, also wir müssen jetzt beispielsweise nicht ein Moskitonetz in die Ukraine liefern, weil in der Ukraine gibt es einfach keine Malaria. Von daher wäre das natürlich Quatsch. Und deshalb ist es immer ganz individuell zusammengestellt. Und die Lager sind auch tatsächlich quer über den Erdball verteilt. Also wir haben Hilfsgüter vorpositioniert, damit wir im Fall einer Katastrophe sofort reagieren können. Und wir haben Lager irgendwie in Panama, wir haben Lager auf Barbados, wir haben Lager in Ostafrika, in Westafrika, wir haben eins in Belgien und dann zwei, tatsächlich ein sehr großes in Dubai, ein etwas kleineres mit einer Forschungsfläche, die da angeschlossen ist. Und wir haben sogar ein eigenes Lager mit eigenen Shelterbox-Kollegen. Irgendwie, das befindet sich auf den Philippinen. Mhm. Und das befindet sich deshalb dort, weil da regelmäßig, eigentlich jährlich, durch Starkstromereignisse Menschen alles verlieren. Und deshalb haben wir irgendwann mal entschieden, dass wir dort ein eigenes Lager aufbauen. Die anderen Flächen, das sind alles UN-Flächen, die wir kostenfrei nutzen dürfen.
Ihr arbeitet also bedarfsorientiert. Also in kalten Regionen braucht es natürlich andere Materialien als in tropischen Gebieten. Du hast die Ukraine schon erwähnt. Wasserfilter, Solarleuchten, Moskitonetze. Aber was, glaube ich, immer vorhanden sein muss, ist irgendwie ein Zelt, eine Plane, ein bisschen Werkzeug, wahrscheinlich auch Decken.
Ja, richtig. Also das ist fast immer dabei. Also Licht, Wärme und das Dach über dem Kopf. Und das kann man sich auch ganz gut vorstellen. Irgendwie, weil überleg mal, wenn du heute Abend nach Hause kommst und schließt deine Haustür auf und da ist aber keine Haustür mehr. Und du möchtest in deine Wohnung und möchtest dir noch irgendwie abends einen Tee machen und da ist aber keine Wohnung mehr und auch die gesamte Existenz ist zerstört, durch was auch immer. Das, was man als Mensch dann tatsächlich am dringendsten braucht, um nicht auf der Straße zu sitzen ohne Obdach, ist einfach eine Notlösung, die dann beispielsweise durch ein Zelt oder durch Zeltplanen irgendwie dafür sorgt, irgendwie, dass man nicht den Elementen so ausgesetzt ist, wie man es wäre, wenn man es nicht ist.
Ja.
Es ist aber auch ein, das ist ein bisschen Privatheit, es ist ein bisschen Ruhe, die auch ein eigenes Zelt vermittelt. Viele Menschen sind ja dann auch in großen Notunterkünften, in großen Lagern untergebracht. Das hat aber, also das ist eine Lösung, aber das hat natürlich auch immer zur Folge, dass man da keinerlei Rückzugmöglichkeiten hat und keinerlei Privatsphäre, die man aber wiederum hat, irgendwie, wenn man in einem eigenen Zelt untergebracht ist.
Wie schnell könnt ihr, wie schnell kann Shelterbox nach einer Katastrophe reagieren?
Das ist immer ganz unterschiedlich. Das hängt tatsächlich davon ab, irgendwie, wo die Katastrophe geschieht. Wir hatten beispielsweise im letzten Jahr haben wir unterstützt in Afghanistan bei einem Erdbeben. Das hat hier in Deutschland irgendwie so gut wie niemand mitbekommen, weil also hier nimmt man es natürlich immer nur wahr, wenn es dann irgendwie auch entsprechend in den Nachrichten stattfindet. Das war in dem Fall nur ganz kurz der Fall. Dann waren wieder andere Dinge, die das überlagert haben. Und das war eine Region, die unglaublich abgelegen war, eine Bergregion. Das heißt, meine Kollegen in Touro, wo unser Hauptquartier ist, irgendwie da sind auch die Kollegen, die dann die Logistik betreuen, sitzen dann irgendwie sofort an ihren Laptops und schauen irgendwie, aus welchem Lager bekommen wir welche Hilfsgüter, wie schnell in die betroffene Region. Und in dem Fall jetzt in diesem sehr, sehr, sehr zerklüfteten und sehr, sehr, sehr stark zerstörten in dieser Region in Afghanistan irgendwie, da kann man ja nicht sagen, okay, ich fliege mit Airline XY, da bekomme ich vielleicht sogar, wenn es richtig gut läuft, irgendwie einen Pro-Bono-Flug und liefere dann meine Waren, meine Hilfsgüter zum nächstgelegenen Flughafen. Im Normalfall ist nämlich auch der zerstört. Das heißt, ganz normale Infrastruktur ist dann gar nicht mehr verwendbar. Und wir haben irgendwie teilweise irgendwie die letzten Meter, um Sachen ausliefern zu können, irgendwie mit Eseln absolviert oder die Menschen irgendwie haben dann irgendwie die letzten 100 Meter die Zelte selbst getragen, weil wir einfach weder mit Trucks irgendwie nah rankamen, irgendwie noch mit anderen Fahrzeugen. Das ist also immer ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Und dementsprechend ist auch der zeitliche Ablauf unterschiedlich.
Aber die Geschwindigkeit, deswegen meinte ich das, Annette, die Geschwindigkeit ist ja entscheidend, weil die ersten Tage nach einer Katastrophe ja besonders kritisch sind. Aber wenn ich dich richtig verstehe, habt ihr ein sehr großes, sehr umfangreiches Netzwerk von freiwilligen Helferinnen und Helfern rund um den Globus.
Haben wir. Unsere Teams, die wir dann in die Regionen senden, irgendwie das sind immer zwei Shelterbox-Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen und in den meisten Fällen ein Ehrenamtler oder eine Ehrenamtlerin. Das sind so die Kernteams. Je nach Katastrophe sind es dann auch zwei Teams, die wir entsenden. Und vom Ablauf her ist es natürlich so, dass wir erstmal monitoren, wo passiert was. Da sind wir relativ schnell, weil wir in unserem Headquarter alle Monitoring-Systeme haben, die man braucht, um beispielsweise sehr seismografische Daten auswerten zu können oder Wirbelstürme, Starkstromereignisse. Wir sehen natürlich irgendwie, was baut sich irgendwie auf dem Atlantik auf, welcher Starksturm wird wann irgendwie auf die Küsten treffen und so weiter. Das wissen wir immer sehr, sehr früh. Und zum Einsatz kommen dürfen wir dann irgendwie, wenn das betroffene Land um internationale Hilfe anruft. Vorher dürfen wir nicht aktiv werden. Und was zeitgleich passiert, ist, dass wir haben einen Kriterienkatalog, der relativ umfänglich ist. Der wird durchgearbeitet und wenn wir dann wissen, okay, wir sind die Richtigen und haben die Kapazitäten, dann geht es alles relativ schnell, weil wie du gerade richtig sagtest, wir sind Nothilfe. Das heißt, unsere Teams und unsere Hilfe wird zum Einsatz kommen, wenn die Teams von Retten und Bergen ihre Arbeit abgeschlossen haben und dann sind wir vor Ort.
Verstehe.
Und versorgen die Menschen.
Aber nach welchen Kriterien entscheidet ihr denn, wo ihr aktiv werdet?
Das kommt drauf an, also es gibt ja Katastrophen, irgendwie da ist beispielsweise Obdach nicht das Hauptproblem. Das heißt, da wären wir dann sicher irgendwie nicht die Nummer eins, die gewählt würde. Oder es gibt Katastrophen, wo das Land sagt, da kommen wir selber mit zurecht. Also ich bin ganz oft gefragt worden, irgendwie, ja, was war denn irgendwie im Ahrtal? Irgendwie, da hätte man doch irgendwie die Zelte und auch eure Hilfsgüter irgendwie sehr, sehr gut einsetzen können. Und das ist durchaus richtig, aber in Katastrophen wie diesen funktioniert natürlich der Katastrophenschutz in Deutschland auf hervorragende Art und Weise. Das heißt, da waren wir nicht vonnöten und die Bundesregierung hat auch nicht um internationale Hilfe angerufen. Das ist sehr häufig so bei europäischen Ländern, irgendwie die einfach selbst gut aufgestellt sind und selbst eine gute Infrastruktur haben.
Vielleicht an der Stelle auch mal, liebe Annette und allen, die uns zuhören, mein herzliches Dankeschön auch an das Technische Hilfswerk. Ich hatte vor, ich glaube, 3 Jahren einen Gast bei mir, Anja Wilbock vom Deutschen Technischen Hilfswerk, THW, die auch vor Ort im Ahrtal mitgeholfen hat und das sehr eindrucksvoll erzählt hat, was damals dort vorgefunden wurde. Also wir haben natürlich auch innerhalb Deutschlands sehr viel Unterstützung. Ich glaube, euer Schwerpunkt liegt ja eher auf dem außereuropäischen Ausland.
Ja, oder zumindest auf Ländern, die sich dann aktuell nicht selbst helfen können, weil sie die Infrastruktur, über die wir hier in Europa verfügen, irgendwie nicht verfügen. Und wo Menschen, wir sind auch übrigens irgendwie natürlich absolut unpolitisch, also das heißt irgendwie, wir helfen dort irgendwie, wo Menschen unsere Hilfe benötigen und das Land zulässt irgendwie, dass wir helfen.
Das bedeutet, ihr analysiert die Lage erstmal sehr genau und dann schaut ihr, wie groß ist die Not vor Ort, welche anderen Organisationen sind bereits vor Ort, wo gibt es Versorgungslücken?
Die Koordinierung vor Ort, die erfolgt tatsächlich über die UN. Die UN hat im Jahr 2005 etwas sehr Sinnvolles entwickelt, nämlich das Cluster-System. Und das Cluster-System organisiert Hilfsorganisationen. Wir sind im Shelter-Cluster. Es gibt aber auch ein Cluster irgendwie, das kümmert sich dann um Ernährungsprogramme. Es gibt ein Cluster, das kümmert sich dann um die medizinische Hilfe. Und insofern irgendwie ist das wirklich hervorragend organisiert. In den meisten Fällen ist dann auch irgendwie die größte Hilfsorganisation des jeweilig betroffenen Landes noch mit involviert. Und das sorgt dann dafür irgendwie, dass die Organisation auch gut über das Land verteilt sind, also über das betroffene Land oder die betroffene Region, dass man nicht die Situation hat, dass ein Teil komplett überversorgt ist und 90% der betroffenen Region ist sieht keine einzige Hilfsorganisation. Das gilt es natürlich zu vermeiden und dafür braucht es eine übergeordnete Organisation und das leistet die UN in hervorragender Weise.
Ja, jetzt hast du ja die Ukraine schon erwähnt. Da bleibt die Situation ja auch dramatisch, insbesondere für Binnenvertriebene, deren Häuser zerstört wurden und die langfristig auch auf Schutz und natürlich auch auf die Infrastruktur angewiesen sind. Ist die Einreise und Ausreise denn für eure Helferinnen und Helfer problemlos möglich oder gibt es da manchmal auch Herausforderungen, die man bewältigen muss?
Da gibt es Herausforderungen. Also in der Ukraine irgendwie war das absolut umsetzbar. Da in der Ukraine haben wir 6 sehr, sehr, sehr große Projekte umgesetzt, die auch total unterschiedlich waren, weil halt auch die einzelnen Phasen irgendwie des Krieges so unterschiedlich gewesen sind, logischerweise. Also ganz am Anfang haben wir Menschen unterstützt, die auf der Flucht waren. Und wir haben unterstützt irgendwie mit leichten Hilfsgütern, die man tragen kann. Auf der Flucht waren ja primär Frauen mit Kindern. Und das heißt, da wurde, ich hatte ja eben schon gesagt, dass unsere Hilfe immer sehr individuell zusammengestellt ist. Das war da auch der Fall. Dann hatten wir in einer anderen Phase in Lviv ein großes Lager mit 14.000 Matratzen unterstützt. Und dann die Phase 3 war, dass wir gesehen haben, es sind wahnsinnig viele Häuser irgendwie natürlich durch den Beschuss zerstört, aber sie waren noch irgendwie zu reparieren. Das heißt, wir haben Repair Sets geliefert. Wir haben zig Zehntausende von unseren Zeltplanen in das Land gebracht, weil mit den Zeltplanen war es möglich, Wände, die durch Beschuss durchlöchert waren oder auch Dächer, die dann natürlich undicht waren und der Regen oder der Schnee gelangte dann in das Haus, konnte man damit wunderbar abdecken. Und naja, und so hatte dann jede Phase da irgendwie so einen unterschiedlichen Anspruch und wir haben unterschiedliche Hilfsgüter geliefert. Und jetzt habe ich die Frage verloren. Siehst du, dass ich
neige, du hast die Frage super beantwortet, liebe Annette. Nein, man kann dir stundenlang zuhören, denn das ist total interessant und du bist ja auch wirklich ganz nah dabei und kannst uns diese Situation ja auch besser erklären. Es gibt einfach auf der Frage Welt. Wieder. Ach, du hast sie wieder. Dann erzähl doch mal noch ein bisschen.
Ich habe sie wieder. Genau, was ich kurz erzählen wollte ist. Weil die, also du hattest ja gefragt, ist es einfach ins Land hineinzugelangen? Und wir hatten bei unserem Einsatz in Myanmar, wo ja deutlich über 1 Million Menschen durch die Erdbeben betroffen waren, hatten wir sehr, sehr schnell Hilfe, die in den Startlöchern stand und unser Team saß aber erstmal ein paar Tage in Thailand fest, weil Myanmar gesagt hat, wir freuen uns jetzt, wenn ihr helft, aber ihr braucht jetzt erstmal ein Visum. Und Wahnsinn. Das ist dann natürlich, also erstaunlich. Das war dann, also wir waren dann trotzdem irgendwie binnen Wochenfrist im Land und dann hat auch alles vom Ablauf her irgendwie gut funktioniert und wir konnten da in zwei Regionen irgendwie sehr, sehr, sehr viele Menschen, sehr viele Familien mit unterschiedlichen Lösungen helfen, weil auch die Gegebenheiten vor Ort irgendwie sehr unterschiedlich gewesen sind. Aber ja, also teilweise ist es nicht ganz einfach, irgendwie dann hineinzugelangen. Aber bis jetzt hat es eigentlich immer funktioniert. Und ich meine, wenn ein Land um internationale Hilfe anruft, dann wird es auch irgendwann die Helfer hineinlassen. Aber der Ablauf ist unterschiedlich. Ja.
Ja, das sollte man denken, dass das so ist. Ja. Aber es gibt eben auf der Welt zurzeit sehr viele Krisenherde, vor allem dort, wo sich ja mehrere Faktoren überlagern, bewaffnete Konflikte, fragile Staatenstrukturen, Klimafolgen, extreme Armut. Besonders gravierend ist es oder ist die humanitäre Lage aber derzeit im Sudan.
Ja, der Sudan ist eines der vielen Länder, was maßgeblich betroffen ist und das schon seit Jahren. Und wir nehmen auch wahr, dass in vielen Katastrophengebieten, irgendwie speziell viele, die tatsächlich irgendwie in Afrika liegen, man so einen Gewöhnheitseffekt merkt. Also wann hast du das letzte Mal wirklich was Ausführliches über die Krise im Sudan gelesen? Und das ist für uns natürlich wahnsinnig frustrierend. Das Auswärtige Amt hat mit uns zusammen und mit anderen NGOs auch mal eine Kampagne umgesetzt. Da ging es um die vergessenen Krisen, ja, um einfach darauf aufmerksam zu machen. Und wir helfen den Menschen im Sudan. Wir sind im Tschad, das ist ein Land irgendwie, was westlich des Sudans liegt, und kümmern uns um die Menschen, die aus dem Sudan fliehen, und versorgen sie dort irgendwie mit Hilfsgütern. Andere Organisationen sind in anderen Anrainerländern unterwegs, aber ja, das ist eine ganz schwierige Situation, die dadurch, dass man auch, wir generieren einfach auch keine Spenden, wenn Katastrophen auch nicht in den Medien stattfinden. Irgendwie, die sind also tatsächlich das Spendenverhalten irgendwie so, dass irgendwie, wenn eine Krise Visibilität erlangt, irgendwie dadurch, dass sie in der Tagesschau oder in den sozialen Medien oder einfach in den Medien irgendwie stattfindet, erfahren die Menschen davon. Und nur wovon ich erfahre, rührt mein Herz und sorgt dafür, dass ich sage, okay, irgendwie ich helfe den Menschen, irgendwie ich spende 5 Euro. Und in diesem Fall jetzt, also Südsudan, irgendwie, was du angesprochen hast, ist die Situation katastrophal. Sie ist aber auch katastrophal beispielsweise in Kamerun oder im Jemen. Und also wir betreuen in Kamerun irgendwie eine Region, in der findest du 75% Kinder. Und das große Problem, was wir dort haben, das gibt es natürlich auch noch in anderen Regionen, ist, dass Herr Trump also USAID eingestellt hat und wir seit Februar in diesen Regionen versuchen, auch mit anderen Organisationen den Wegfall zu kompensieren. Und das ist teilweise ein Wegfall von Organisationsstrukturen, was natürlich eine Riesenkatastrophe ist, wenn man sich vorstellt, man hat da irgendwie einen Bereich, der wo 75% Kinder sind. Und da ist auf einmal keine Struktur mehr, weil die Struktur nicht mehr finanziert wird. Also das sind ja meistens Menschen, die dann dort arbeiten, die auch aus der Gegend sind. Das heißt, es ist auch ein ganz wichtiger Faktor, um diese Regionen zu stabilisieren. Die versorgen ja ihre ganzen Familien natürlich mit einem Einkommen. Ja. Und wenn das wegfällt, irgendwie fällt ein riesengroßer Teil an Sicherheit, an Struktur, an logischerweise Versorgung einfach weg. Und nochmal auf den Punkt zurückzukommen, irgendwie Kinder, das ist sowieso ein großes Problem, weil in fast allen Regionen irgendwie sehen wir, dass es Minimum 40% Kinder sind, die betroffen sind. Wie gesagt, in Kamerun, in dem Bereich, in dem wir aktiv sind, 75, im Gazastreifen irgendwie 50. Und also von daher sind es wirklich die total vulnerablen Zielgruppen, die es natürlich ganz, ganz, ganz besonders trifft und wo unsere Hilfe absolut relevant und absolut vonnöten ist.
Puh, ja, das ist ein schwieriges Thema, ne? Es gibt einfach sehr, sehr viel zu tun, und am meisten zu helfen wäre denn natürlich überall dort, wo der Schutz fehlt, also sichere Unterkünfte, sauberes Wasser, medizinische Versorgung, langfristige Stabilisierung. Du hast den Gazastreifen schon angesprochen, Teilen des Nahen Ostens, da verschärft sich ja die humanitäre Notlage durch Gewalt, durch zerstörte Infrastruktur, eingeschränkten Zugang zu Hilfsgütern. Du hast aber auch erwähnt, ihr seid nicht politisch. Wie sehr kann man das denn trennen? Gibt es da auch Anfeindungen? Erreichen euch da auch negative Kommentare zu eurem Einsatz?
Also man muss das trennen. Als humanitäre Hilfsorganisation ist es in unseren Augen ganz, ganz wichtig, dass man politisch absolut neutral ist. Und ja, wir bekommen Anfeindungen. Also wir sind auch dafür angefeindet worden, dass wir im Gazastreifen helfen. Wir haben, also mein Computer ist beispielsweise auch irgendwie gehackt worden. Und da hieß es, weiß es nicht, ob das den Tatsachen entspricht, aber da hieß es, dass speziell NGOs, die maßgeblich in der Ukraine unterstützt haben, auf dem Radar von anderen Ländern sind, irgendwie, die das nicht gutieren. Und also da war ich das häufig im Fadenkreuz.
Wie stark hat denn der Klimawandel eure Arbeit verändert?
Also die Klimakatastrophe, die sorgt tatsächlich dafür, dass Hilfsorganisationen wie Shelterbox auch in den nächsten Jahren noch sehr, sehr, sehr viel Arbeit haben werden. Also wir nehmen wahr, irgendwie, dass die Anzahl der Katastrophen kontinuierlich steigt. Das sehen wir an Ereignissen irgendwie wie beispielsweise jetzt wieder auf den Philippinen, wo mehrere Starkstromereignisse, also mehrere Taifune, das Land, also Teile des Landes maßgeblich getroffen haben. Und das Problem bei diesen Starkstromereignissen war auch, dass die in kurzer Abfolge hintereinander kamen. Also meine Kollegen sagten irgendwie, dass das Problem ist, es kommt ein Taifun, irgendwie der zerlegt irgendwie ganze Landstriche, und die Menschen versuchen dann wieder ihre Häuser und ihre Unterkünfte, ihre Hütten irgendwie wieder aufzubauen, und dann kommt der nächste. Wir hatten Regionen irgendwie, die sind von 5 Taifunen getroffen worden. Und das innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums. Wir hatten Regionen, die sind von Taifunen getroffen worden und zusätzlich von Erdbeben. Also in der Region Cebu, wo auch tatsächlich unser Shelterbox-Büro ist, gab es dann irgendwie eine Folge von Erdbeben. Und die Bilder, die man dann von dort sieht, irgendwie, die sind wirklich absolut erschütternd. Und mein Kollege Martin, irgendwie, der den Einsatz unten geleitet hat, das ist ein ganz erfahrener Kollege, der auch viele Erdbebeneinsätze, bei vielen Erdbebeneinsätzen dabei gewesen ist, der erzählte auch von einer Frau, die sie getroffen hatten. Irgendwie, die saß am Straßenrand, war medizinisch frisch versorgt, und die Kollegen haben sie dann angesprochen, und sie sagte, ja, ihr Haus ist komplett zerstört, irgendwie, sie hat nichts mehr. Und sie hatte 2 Kinder, und beide Kinder sind durch das Erdbeben ums Leben gekommen. Die sind in eine Erdbebenspalte gefallen und sind beide ums Leben gekommen. Und also das sind dann schon irgendwie natürlich Geschichten, irgendwie, die aufzeigen, irgendwie, wie unglaublich wichtig das ist, irgendwie, dass man Hilfe leistet und dass man schnell Hilfe leistet und auch versucht, in solchen Fällen irgendwie Menschen irgendwie dann nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch ein bisschen Hoffnung zu vermitteln.
Nun wird es wenige gegenüber geben, die dir vielleicht die Frage stellen, ist ein Zelt wirklich ausreichend als Hilfe? Was antwortest du diesen Menschen?
Das ist ja keine dauerhafte Lösung, das ist eine Notlösung. Aber wenn man sich vorstellt, irgendwie man hat die Wahl zwischen kein Dach über dem Kopf oder man hat ein Zeltdach, dann ist, glaube ich, die Antwort relativ schnell gefunden. Ich glaube, die Antwort ist sowieso sehr schnell gefunden. Was ist denn wichtig? Wir hatten hier in Berlin ja irgendwie diesen sehr großen Stromausfall und unglaublich viele Menschen irgendwie aus meinem Bekanntenkreis irgendwie kamen nachher und haben gesagt, Annette, ich verstehe jetzt noch viel, viel besser eure Hilfsgüter. Wir haben gefroren, das Licht hat nicht funktioniert. Also diese rudimentäre Hilfe ist das, was einen einfach durch die nächsten Wochen, Monate bringen kann, bevor man dann im Idealfall irgendwie wieder sein eigenes Leben irgendwie aufbaut und in seinen möglicherweise hat man die Chance, irgendwie das wieder aufzubauen, irgendwie, was man verloren hat. Das haben wir auch beispielsweise in Marokko gesehen. Wir haben in Marokko im Erdbebengebiet geholfen, irgendwie im Atlasgebirge, ganz, ganz, ganz entlegen gelegen. Irgendwie haben wir 25 Dörfer unterstützt und konnten da die Zelte ganz nah an die zerstörten Häuser bauen. Und das war ein Riesenvorteil, weil die Menschen waren halt nicht untergebracht in einem großen Zeltlager, was 50 Kilometer entfernt war. Weil wie sollen die denn in einer solchen Gegend dann irgendwie diese Distanzen überwinden, um das eigene Häuschen wieder aufzubauen oder um sich um Vieh zu kümmern oder um das Land zu kümmern, was bestellt werden muss. Und deshalb im Idealfall hat man die Möglichkeit, dann tatsächlich irgendwie die Zelte ganz nah an den zerstörten Strukturen aufzubauen, um diese wieder aufzubauen, um schnellstmöglich wieder in sein Leben irgendwie zurückkehren zu können.
Also ein Zelt ist kein Luxus, sondern Schutz. Es bietet Privatsphäre, Sicherheit vor Witterung. Ich kann mir aber vorstellen, oft auch Schutz vor Gewalt.
Ja, also das würden wir uns natürlich wünschen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich ein Zelt auch jetzt keine stabile Behausung, irgendwie die so wie wir sie kennen. Aber es bietet Schutz vor den Elementen. Es bietet, wie du gerade richtig gesagt hast, das bisschen Privatsphäre, was man auch braucht, einfach um sich nach so einer Katastrophe irgendwie auch zu sammeln und zu versuchen, wieder Kraft zu schützen. Aber es bietet natürlich auch irgendwie Schutz insofern, als dass ich was habe, wo ich mich zurückziehen kann und auch nicht allen Blicken ausgesetzt bin. Und es ist schon ein Heim, es ist ein Zuhause und es ist ein Punkt, von dem aus ich dann wieder starten kann, um mein altes Leben oder beziehungsweise ein neues Leben dann wieder aufbauen zu können.
Na, weißt du, Annette, ich habe das gefragt, weil es ja nicht nur ums Überleben geht, sondern ja auch um Selbstbestimmung. Daher, wie wichtig ist denn Würde in der Nothilfe?
Wie wichtig ist denn für dich Würde?
Ja, das steht ganz weit vorne. Es ist elementar wichtig, natürlich.
Genau.
Das ist eigentlich das Grundkonstrukt, finde ich. Darauf baut alles andere auf. Aber das sehen wir beide vielleicht so. Nur ich kann mir vorstellen, im täglichen Miteinander oder das, was auch eure Helferinnen und Helfer erleben, wird das nicht immer der Fall sein.
Aber das sehen die Menschen, die wir unterstützen, ganz genauso. Und vielleicht ganz interessant auch der Punkt irgendwie, wie sehr sich auch Katastrophenhilfe in den letzten 50 Jahren gewandelt hat. Also es gibt noch so den Begriff irgendwie des White Saviors, also der weiße Helfer, der aus zum Beispiel aus Europa kommt und dann nach Afrika geht und dann sagt, so, und hier haben wir eine Katastrophe und wir wissen ganz genau, was ihr jetzt braucht. So arbeitet man schon sehr, sehr lange nicht mehr. Also wir arbeiten sehr auf Augenhöhe irgendwie mit den betroffenen Menschen, mit den betroffenen Communities. Wir evaluieren zusammen irgendwie, was braucht es an Hilfsgütern. Also wir oktroyieren niemandem auf, irgendwie, was er jetzt zu brauchen hat. Ja. Und was die Verteilung betrifft von Hilfsgütern, wie das machen wir natürlich ausschließlich irgendwie mit den Menschen, die unten vor Ort leben, zusammen. Also wir haben ja einen ganz starken Fokus auf vulnerable Zielgruppen. Also das heißt, wir versorgen immer zuerst Kinder, Frauen mit Kindern, alte Menschen, behinderte Menschen, kranke Menschen, weil der 25-jährige durchtrainierte Mann, der kann sich eher selber helfen als die 80-jährige verletzte Frau. Und insofern sind da unsere, also erstmal die Abfolge ist da total klar. Aber um die auch identifizieren zu können und so weiter, braucht es natürlich auch immer die Hilfe irgendwie der Gemeinschaft, der Dorfgemeinschaft oder der Ältesten oder der Dorfvorsteher oder der Bürgermeister oder der Strukturen, die vor Ort aktiv sind. Wir arbeiten auch immer mit lokalen Hilfsorganisationen, die im Land aktiv sind, zusammen, weil die natürlich die Infrastruktur perfekt kennen, die sprechen die Sprache, die wissen ganz genau irgendwie, wo ist die Hilfe zuerst vonnöten und mit denen wird gemeinsam dann entwickelt irgendwie, wo agiert man zuerst, mit welchen Hilfsgütern und wer wird versorgt.
Ja.
Das, was wir auch machen, das ist tatsächlich auch, dass wir nach den abgeschlossenen Projekten gehen wir auch wieder ins Land. Da fährt dann ein Kollege oder eine Kollegin irgendwie hin und wir evaluieren nochmal gemeinsam mit den Menschen, die wir unterstützt haben, was haben wir gut gemacht oder was müssen wir beim nächsten Mal besser machen. Und da kommen dann auch irgendwie Vorschläge und also Gott sei Dank ist bei uns der, also wir liegen bei 97% im Schnitt, der also der Zufriedenheit mit unseren Hilfsgütern und mit unseren Programmen. Und das ist natürlich ganz toll. Und Würde zu dem Thema gehört hat auch die Hilfe zur Selbsthilfe. Also wie kann ich selber dafür sorgen, irgendwie, dass im Fall einer Katastrophe ich bestmöglich da wieder rausfinde. Die Menschen sind in den meisten Fällen wahnsinnig resilient. Und das, was ihnen aber sehr, sehr weiterhilft, das sind auch Programme, irgendwie, die wir fahren, irgendwie, wo wir Menschen ausbilden. Also auf den Philippinen haben wir jetzt beispielsweise gerade ein Projekt, da wird nochmal erklärt, wie man die Häuser, die ja nicht so gebaut sind, wie wir das hier kennen, sondern das sind irgendwie Holzbauten oder da wird Bambus mit verbaut und ja. Und wir erklären den Menschen irgendwie, wie sie mit Hurricane Strips arbeiten. Also Hurricane Strips sind Metallbänder, mit denen man dann irgendwie die Holzstruktur nochmal zusätzlich verbindet, damit sie viel, viel, viel kräftiger und stärker ist und Wind und Sturm einfach besser entgegentreten kann und nicht beim ersten Windhauch irgendwie wieder umfällt. Also von daher, das machen wir natürlich auch. Also ein ganz großes Augenmerk ist irgendwie auf den Trainings irgendwie zur Selbsthilfe. Und das hat halt auch was mit Würde zu tun. Also dass man auch selber aktiv werden kann.
Ja,
und
Das können wir uns in Deutschland ja gar nicht vorstellen. Das ist für uns ja, für viele Menschen in Deutschland so weit weg. Hurricanes, wann hatten wir das schon mal zu tun? Oder, weißt du, wir haben ja keinen Bezug zu diesen Unwettern. Aber ja. Eure lokalen Partner, die kennen die Region, die kennen die Kultur. Die sind mit den Bedürfnissen vor Ort vertraut. Und diese nachhaltige Hilfe, ich glaube, das ist das, was du ja auch vermitteln möchtest, die funktioniert ja nur gemeinsam und die Unterstützung fließt bei Shelterbox direkt in konkrete Projekte. Wie finanziert sich denn Shelterbox Deutschland, liebe Annette?
Wir sind ausschließlich spendenfinanziert. Und das sind ganz unterschiedliche Menschen irgendwie, die uns unterstützen. Also wir sind gegründet worden durch einen Rotary Club im Jahr 2000. Das heißt, es gibt auch viele Rotary Clubs weltweit, die uns unterstützen. Aber es gibt auch ganz viele Menschen ganz normal irgendwie aus der Zivilgesellschaft, die uns unterstützen. Oder meine Mutter, die ist gerade 90 geworden und hat gesagt, ach Kind, ich habe doch alles. Und hat bei ihren Gästen, die eingeladen waren, irgendwie für Shelterbox gesammelt und hat schon ein großes Sümmchen zusammenbekommen. Also von daher, das ist ganz unterschiedlich. Wir haben auch Unternehmen, also der allergrößte Einzelspender, irgendwie, das war ein Unternehmer aus Nordrhein-Westfalen, der rief an und sagte, ja, Frau Rost, also ich finde, Sie machen eine ganz tolle Arbeit. Ich würde gerne spenden. Und dann hatte ich ihn am Telefon und habe gesagt, ja, ich habe jetzt die Summe verstanden, aber ich habe mich irgendwie verhört. Ich habe 350.000 Euro verstanden. Und dann sagte, nee, Sie haben sich nicht verhört. Ich habe auch 350.000 Euro gesagt. Wow. Und dann hat der wirklich, das ist die größte Einzelspende, die wir jemals hier bei Shelterbox in Deutschland bekommen haben.
Super.
Hat er, weil er sagte, ja, er hat sein Unternehmen läuft hervorragend und er hat eine gewisse Anzahl an Mitarbeitenden und für jeden dieser Mitarbeitenden möchte er eine Summe spenden und das waren dann 350.000 Euro und das war einfach unfassbar, eine unfassbar großzügige Geste und also alle Unternehmer, die das jetzt gerade hören, sind herzlich auch willkommen zu spenden. Es müssen auch nicht 350.000 Euro sein. Also,
ja genau, aber es sind ja nicht nur Unternehmer, es sind Privatpersonen, nein. Clubs, Vereine, es kann jeder, der ein bisschen was hat, das können auch kleine Beträge sein, kann unterstützen.
4 Euro sorgt für ein Moskitonetz. Das muss man sich mal vorstellen. Also wenn man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie mal 4 Euro über die Spende ich an Shelterbox, dafür kaufen wir ein Moskitonetz, was eine komplette Familie schützt. Und mit den 4 Euro ist nicht nur das Netz gekauft, sondern mit den 4 Euro ist es auch schon im Land. Also da ist die Logistik schon mit eingepreist. Und wenn man sich vorstellt, irgendwie was das für eine Auswirkung hat, dann oder eine Thermodecke für 7 Euro, die einen Menschen auch bei minus 15 Grad nachts warm hält. Und also von daher sind also auch kleine Summen irgendwie tun viel Gutes. Man muss nicht immer in den ganz großen Dimensionen denken.
Das auf jeden Fall. Und die Transparenz ist für euch auch elementar wichtig, auch gegenüber den Spenderinnen und Spender durch Monitoring, Evaluation, eine enge Zusammenarbeit mit Communities. Also ihr stellt auch sicher, dass die Hilfe wirklich ankommt.
Absolut. Wir stellen absolut sicher, dass die Hilfe richtig ankommt. Wir sind hier in Deutschland auch bei Transparente Zivilgesellschaft organisiert. Und wir sind übrigens auch irgendwie Buckingham Palace geprüft. Mhm. Unsere Schirmherrin ist nämlich Queen Camilla, das schon seit 2006. Und wir haben überall in den Ländern, also ob das jetzt der Charity Navigator ist, wo wir mit der höchsten Anzahl an Sternen irgendwie geratet sind. Und ich glaube in UK heißt es noch irgendwie Fundraising Regulator. Also da sind wir sind also auf Herz und Nieren geprüft.
Von oberster Stelle. Und ich hörte, dass du auch schon Queen, von oberster Stelle. Und ich hörte, dass du auch schon Queen Camilla persönlich begegnet bist.
Ja, ich hatte einen Monat, in dem hatte ich zwei unfassbar wunderbare Ereignisse. Also zum einen durfte ich Queen Camilla kennenlernen. Mhm. Sie hat nämlich anlässlich unseres 25-jährigen Geburtstags war sie bei uns im Hauptquartier und hat nochmal zu unserer Arbeit gesprochen und das wahnsinnig wertschätzend und ich fand sie unglaublich sympathisch. Eine ganz bezaubernde Frau, die auch alle wirklich mit ihrem Charme umgehauen hat, muss ich sagen. Also ich war sehr, sehr, sehr beeindruckt. Und im gleichen Monat irgendwie hatte ich die sehr, sehr große Ehre, unseren Bundespräsidenten Herrn Steinmeier kennenzulernen, mit der nämlich Shelterbox zu seinem Fest eingeladen hatte, was einmal im Jahr in Schloss Bellevue, im Park von Schloss Bellevue irgendwie stattfindet, wo 25 NGOs und 25 Unternehmen irgendwie präsent waren. Und das war eine wahnsinnig große Ehre. Und ja, von daher war das ein sehr aufregender Monat. Genau. Und ja, Queen Camilla hatte übrigens auch tatsächlich mit YouTube-Videos noch einen Knicks geübt, weil ich dachte, wenn schon, dann mache ich das richtig.
Und das war ja, da bist du bestens vorbereitet. Aber wer dich kennt, und man muss ehrlicherweise sagen, wir kennen uns schon sehr lange, liebe Annette, deswegen, du bist ja wirklich auch, und das meine ich jetzt wirklich ohne, bist eine sehr beeindruckende Gegenüber, weil du das ja auch mit großer Leidenschaft machst und du kommunizierst auch mit deinem Team sehr, 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 sehr offen, sehr transparent. Du hast zum Beispiel jetzt heute erst, habe ich eine sehr wichtige Nachricht bekommen. Da ging es hier um den Hurricane Melissa, der ja als der stärkste Sturm des Jahres 25 auch in die Geschichte eingegangen ist. Der erste Hurricane der Kategorie 5, der direkt auf Jamaika traf. Also euch ist das schon auch wichtig, die Unterstützer dann auch langfristig zu informieren, was ist da passiert und was habt ihr auch in Zusammenarbeit mit den Partnern vor Ort gemacht. Ihr habt ja auch dort Tausende von Menschen mit Unterkünften und mit anderen wichtigen Dingen wie Decken, Moskitonetzen, Wasserbehältern, Solarlichtern unterstützt. Also das macht ihr schon sehr gut.
Ja, danke schön. Danke für die Blumen. Danke für das Lob, André. Und ich finde das ganz wichtig, weil also ich bin ja selber auch Spender. Also und von daher, ich möchte schon wissen, irgendwie was mit meinem Geld passiert und wo es eingesetzt wird und wem hat es geholfen, wen hat es unterstützt. Also von daher versuchen wir da wirklich größtmögliche Transparenz irgendwie reinzubringen. Ja. Ich glaube, es gelingt uns ganz gut. Und wir sind ja auch, also wir sitzen ja mit unserem sehr kleinen Büro im Prenzlauer Berg und jeder ist auch herzlich willkommen, vorbeizuschauen. Wir haben tatsächlich auch bei uns im Büro irgendwie eigentlich fast alle Hilfsgüter irgendwie, die wir einsetzen, die man dann auch irgendwie mal anschauen kann. Also das ist durchaus möglich. Und über unsere Website, die gerade neu gestaltet wird, irgendwie findet man auch Kontaktdaten. Oder wenn man irgendwie Fragen hat, irgendwie bevor man sich entscheiden möchte, ob man irgendwie Shelterbox unterstützt, dann freuen wir uns auch immer über eine Kontaktaufnahme.
Und ja, würde mich nämlich auch noch interessieren, lieber Annette, wie man euch denn unabhängig jetzt von den Spenden auch konkret unterstützen kann. Da gibt es ja vielleicht auch andere Möglichkeiten, sich ehrenamtlich einzubringen.
Ja, absolut. Also ich hatte ja gerade irgendwie unsere neue Website erwähnt, irgendwie die gebaut wird und das geschieht ausschließlich irgendwie durch ehrenamtliche Unterstützung. Oder also die meisten unserer Mitarbeiter irgendwie, die legen nochmal 50% der Stunden ehrenamtlich zusätzlich drauf. Oder unser kompletter Aufsichtsrat ist ehrenamtlich, unser Vorstand ist ehrenamtlich. Und wir haben jetzt irgendwie gerade auch aktuell irgendwie das Problem gehabt, irgendwie, dass wir niemanden im Team, das ist ja sehr kleines Team, wir sind irgendwie 2,3 Vollzeitäquivalente, wie es so schön heißt.
Ja.
Und wir brauchten jemanden irgendwie, der sich um SEO und um SEA kümmert, damit wir auch im Netz eine gute Sichtbarkeit haben. Und das wird alles von Ehrenamtlern geleistet. Und also von daher ist das, Grafiken, also weil irgendwie wir haben jetzt irgendwie einen Ehrenamtler irgendwie, der sich auch um darum kümmert irgendwie, also das heißt, wir drehen Punkt 1 jeden Euro 5-mal um und alles das irgendwie, wofür wir ehrenamtliche Unterstützung finden können, leisten wir ehrenamtlich, weil lieber investiere ich in Solarleuchten irgendwie, als dass ich eine Leistung irgendwie bezahle, die wo jemand vielleicht sagt, so nein, ich würde das sehr gerne ehrenamtlich machen, irgendwie, weil ich möchte mich engagieren. Und das ist ja auch ein tolles Engagement. Ich meine, weil ehrenamtliche Tätigkeit einfach dafür sorgt, irgendwie, dass man das Gefühl hat, irgendwie, man kommt auch manchmal aus so einer Ohnmacht raus. Also ich erinnere, zu Beginn der Ukraine-Krise war es auch mir, da war ich noch für ein anderes NGO tätig, einfach wahnsinnig wichtig, etwas zu tun und nicht da zu sitzen und paralysiert irgendwie zu schauen, was passiert denn da? Mhm. Und dieses in Aktion kommen und so weiter, irgendwie macht einfach wahnsinnig viel mit einem Menschen. Und ja, also von daher haben wir, wie gesagt, auch immer Bedarf an Ehrenamtlern, die ihr Wissen einsetzen möchten. Das wird dann demnächst auch auf unserer neuen Website irgendwie hoffentlich in einem schönen Bereich dann auch nochmal visibel dargestellt, irgendwie, was wir dann gerade brauchen. Und also wie gesagt, man kann Zeit spenden oder man kann Geld spenden. Man kann
also es darf sich, ja, was darf man denn noch spenden? Entschuldige.
Hm. Man darf auch noch Bitcoins spenden.
Oh, auch das?
Das sind die wenigen NGOs irgendwie was auch Bitcoin-Spenden akzeptieren kann. Mhm. Ja, bis jetzt ist noch nicht so viel eingegangen, aber vielleicht ist der ein oder andere dabei, der uns hört. Oder vielleicht ist auch der ein oder andere Influencer dabei. Für uns ist auch Reichweite ganz gut. Also man kann auch Aufmerksamkeit spenden, indem man einfach sagt so, Shelterbox ist ja auf Instagram und auf Facebook und auf LinkedIn und dann teile ich einfach und kommentiere und sorge dafür irgendwie, dass mehr Menschen von Shelterbox erfahren. Auch das ist tatsächlich Unterstützung. Und die kostet nur einen Klick und einen ganz kurzen Moment.
So sieht's nämlich aus. Also es darf sich jeder angesprochen fühlen, sich bei dir zu melden, liebe Annette Rost, oder auch bei Shelterbox Deutschland in eurem Büro. Ihr seid auf den sozialen Kanälen, du hast es schon erwähnt, erreichbar auf der Internetseite. Da gibt's viele Möglichkeiten. Wir sind fast am Ende der heutigen Folge angekommen, aber eine Frage habe ich noch an dich, nämlich wenn du einen Wunsch frei hättest, einen einzigen, welcher wäre es?
Oh Gott, ich wollte jetzt gerade so ganz pathetisch sagen, Frieden. Ja, doch, tatsächlich. Also die aktuelle Lage irgendwie macht uns ja alle irgendwie völlig kirre. Und also wenn ich nur einen Wunsch frei hätte, würde ich mir tatsächlich Frieden wünschen.
Dann schließen wir uns dem an. Ich glaube, das ist die Grundlage für vieles in der Welt. Es wäre vieles einfacher. Wir sprechen ja oft von großen Krisen, von Konflikten, von Naturkatastrophen, aber am Ende geht es eben dann auch um etwas sehr Konkretes, nämlich in diesem Falle auch bei Shelterbox, bei eurem Engagement um Schutz, um Sicherheit, ein Stück Normalität in einer wirklichen Ausnahmesituation. Deswegen, liebe Annette, vielen, vielen Dank. Es hat große Freude gemacht, mit dir zu sprechen über eine sehr wichtige Arbeit und vor allem auch einen Einblick zu bekommen in eine Welt, die wir hier oft nur aus der Distanz wahrnehmen. Alles erdenklich Gute weiterhin für dich und deine vielen engagierten Mitwirkenden.
Vielen Dank, lieber André, für das sehr, sehr, sehr nette Gespräch und ja, und auch für die Möglichkeit, da mal so ein bisschen einen Einblick zu geben in die Katastrophenhilfe. Und vielleicht nochmal abschließend irgendwie, das ist auch tatsächlich irgendwie für alle, die sich engagieren, mit wahnsinnig viel Freude und Hoffnung verbunden. Und das Thema ist sehr ernst, aber irgendwie die Tätigkeit und das Team irgendwie hat irgendwie viel, viel Spaß und viel Freude irgendwie daran, irgendwie die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.